Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Ja, es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Und wie Theo schon sagte, das ist der Vorteil bei der Auslegungspredigt. Wenn man Vers für Vers durch die Bibel predigt, dann wird man als Prediger auch an die Stellen kommen, die man vielleicht etwas umgehen würde, die irgendwie herausfordernd sind. Und heute Nachmittag werde ich genauso eine Stelle predigen und ich werde heute genau dieselbe Stelle hier predigen. Es ist ein sehr ernstes Thema und wenn ihr euch angegriffen fühlt und irgendwie getüpft fühlt, wie man auf Schweizerdeutsch so schön sagt, dann bitte streitet mit dem Autoren, nicht mit mir, okay? Gut, lasst mich noch beten vor der Predigt. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir dankbar für die Leuchtturmgemeinde, danke für die Geschwister hier, für die Brüder und Schwestern, die hier hart arbeiten, um dein Evangelium weiterzugeben. Mögest du diese Gemeinde segnen, mögest du uns alle segnen jetzt heute Morgen, dass wir bereit sind, auf dein Wort zu hören. Ja, auch wenn es uns wehtut, auch wenn es uns überführt, wir wissen, es kommt aus Liebe. Es kommt aus Liebe von dir, um uns zu zeigen, wer wir wirklich sind und auch, was wir ändern sollten in unserem Leben. Danke auch für deine Gnade, die das möglich macht. Es ist nicht hoffnungslos, denn du bist am Kreuz gestorben und auferstanden. Es gibt keine Sünde, die du nicht vergeben kannst. Keiner von uns kann so schlimm sündigen, dass deine Liebe zu uns nicht bedingungslos bleiben würde. Und so danke ich dir jetzt für diesen Tag. Danke auch für dein Wort und bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen, gib uns Weisheit und Einsicht, erleuchte uns unseren Verstand, gib Gnade zum Reden und zum Hören. In Jesu Namen. Amen. Ja, Verrat ist eine schlimme Sache. Zum Beispiel Landesverrat, sagt auch Fahnenflucht. Ist gerade sehr aktuell auch, habe gelesen, dass die russischen Soldaten jetzt gerade dazu aufgefordert wurden, Fahnenflucht zu begehen. Also Landesverrat. Aber es geschieht auch in ganz engen Kreisen, vielleicht in der Familie, unter Freunden, dass du schon mal verraten wurdest oder vielleicht zumindest dich verraten gefühlt hast. Es ist eine sehr zerstörerische Sünde. Es gibt wohl wenige Menschen, die so sehr verachtet werden wie Verräter ihres Landes. In vielen Ländern heutzutage gibt es immer noch die Todesstrafe oder zumindest sehr harte Gefängnisstrafen für ein solches Verbrechen. Es gibt aber auch geistlichen Verrat. Und auch in der Schrift finden wir viele Beispiele dafür. Wir finden Delila, die Simson an die Philister verrät. David, der das Vertrauen von Uriah, dem Mann der Bathseba, missbraucht oder auch Isabel, die den Naboth hintergeht und ihn letztlich töten lässt, damit ihr Mann Ahab an den Weinberg kommt, den er so gern haben wollte. Wir sehen auch Begehren, Begierden, Lüste, Sünde ist immer hinter, steht immer hinter dem Verrat. Es hat keine echte Buße stattgefunden, kein Gesinnungswandel, warum ich bereit bin, dann zu sündigen oder sogar einen Menschen ans Messer zu liefern, wie man so schön sagt, damit ich kriege, was ich will. Aber am schlimmsten und am tragischsten ist der Verrat des Judas Iskariot, der den Herrn Jesus selbst verriet und dann seine Feinde auslieferte. Und diese tragische Figur in der Schrift im Neuen Testament stellt eine riesige Warnung dar für uns, weil wir stehen sehr stark in der Versuchung zu denken, ach ja, Judas, dieser schlimme Typ, dieser schreckliche Verräter, ich würde nie so etwas tun. Pass auf. Damit wollen wir uns jetzt heute befassen. Jesus entlarvt den Verräter und zeigt uns, in diesem Text werden uns Prinzipien gezeigt, wie wir selber uns prüfen können, ob wir Heuchler sind, ob wir Verräter sind, Verräter des Glaubens, geistliche Verräter, oder auch, wie wir anderen helfen können, das zu erkennen. Denn wir müssen ja nicht glauben, dass nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und so viel Irrlehre und so viel falsche Ideen und auch noch in unserer heutigen bequemen Kultur, wo es so einfach geworden ist, Christ zu sein, dass auch nicht Verräter unter uns sitzen. Dürfen wir nicht annehmen. So naiv dürfen wir nicht sein. Und ich muss sogar mein eigenes Herz prüfen, um herauszufinden, so wie die Jünger dann Jesus auch gefragt haben, Herr, bin ich's etwa? Das ist gesund, das ist nicht verkehrt, das zu tun. Es ist wichtig, dass wir uns hinsetzen und uns prüfen. Und ich möchte euch zunächst, bevor wir einsteigen in den Text in Johannes 13, eine kurze Zusammenfassung geben, wo wir uns jetzt gerade befinden hier im Johannesevangelium. Wir sind mittendrin in diesem wunderbaren Evangelium und Johannes der Apostel schreibt dieses Evangelium in den späten 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, so quasi als Ergänzung zu den anderen drei Evangelisten. Er gibt uns sehr viel Material, was wir in den anderen drei Evangelien nicht finden, und gibt uns daher einen großen Einblick in Dinge, die die anderen Evangelisten Matthäus, Lukas und Markus nicht gesagt haben, nicht geschrieben haben. Er konzentriert sich in seinem ersten Teil, in den ersten 12 Kapiteln darauf, uns 7 Zeichen zu geben. Und am Ende, im Kapitel 20, sagt er, diese Zeichen habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Das ist Kapitel 20, Verse 30 bis 31. Das ist die Absicht des Autoren. Das ist das, was er möchte. Er möchte, dass du und ich, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um zu sterben, um Vergebung unserer Schuld zu wirken, dass du gerettet werden kannst. Damit du in diesem Glauben Leben hast, ewiges Leben. Deshalb ist Zeichen, Glauben, Leben sind drei ganz wichtige Stichworte, die immer wieder vorkommen, Themen, die wir immer wieder antreffen in diesem Evangelium. Kapitel 12 dient dann quasi so ein bisschen als Übergangskapitel, weil im ersten 11 Kapiteln finden wir sehr viel über Jesu öffentlichen Dienst. Jesus wirkt öffentlich. Wir sehen seine Debatten mit den Juden, mit der jüdischen Elite. Und wir sehen auch immer wieder, wie er beständig abgelehnt wird. Wie die meisten von ihnen nicht glauben. Und so kommt es dazu in Kapitel 12, Vers 37, das ist so eine Art Zusammenfassung der ersten Hälfte des Evangeliums, wo es heißt, obwohl er, das ist Jesus, aber so viele Zeichen vor ihm getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und hier spricht er von der Menge, von der allgemeinen Masse der Juden, aber vor allem auch leider von der religiösen Elite der damaligen Zeit. Das waren die Menschen, die Jesus am meisten Widerstand entgegengebracht haben. Und so sehen wir, Jesus jetzt sich zurückzieht mit seinen 12 Jüngern. Und sie jetzt persönlich belehrt. Das ist jetzt der verborgene Dienst oder der persönliche Dienst Jesu in den Kapiteln 13 bis 17. Es endet dann mit dem hohepriesterlichen Gebet für die Jünger. Wir befinden uns zeitlich am letzten Abend vor dem Passafest im April 30 nach Christus. Jesus hat nun seinen öffentlichen Dienst beendet, wendet sich nun seinen Jüngern zu und beginnt in Kapitel 13, was wir auch als die Rede im Obersaal kennen. Eine generell tröstende, ermutigende, seelsorgerliche Rede, die die Jünger aber darauf vorbereiten soll, auf das, was kommt. Weil was wird kommen als nächstes? Es ist am nächsten Tag, es ist jetzt Donnerstagabend und am Freitagabend würde Jesus gekreuzigt werden. Ja, es gab 2 Abende, an denen die Passahlämmer geschlachtet wurden. Das war aufgrund von 2 unterschiedlichen Zeitrechnungen. Einmal im Norden, in Galiläa, und einmal im Süden wurde das Passamal oder auch die Tage wurden einerseits von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang oder auch von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang gerechnet. Und das führte dazu, dass Donnerstagabend wie auch Freitagabend Passa-Lämmer geschlachtet wurden oder auch Passamale gefeiert wurden. So konnte Jesus das Passamal feiern. Und das ist jetzt Donnerstagabend der Passionswoche. Und am Freitag würde er dann gekreuzigt werden. Das heißt, diese Rede beschäftigt sich vor allem damit, die Jünger zu trösten und zu ermutigen und ihnen auch den Opfertod vorauszusagen. Sie zu warnen, Erschreckt nicht. Seid nicht, weil das muss wie ein Schock gewesen sein für die Jünger, als Jesus dann schließlich am Kreuz war. Wir sehen immer wieder, dass die Jünger erwarten, Jesus würde bald als König auftreten. Er würde die Römer niedermachen. Er würde dann herrschen und das wird er auch einmal tun. Ja, aber das ist noch weit in der Zukunft. Es ist sogar für uns heute noch in der Zukunft. Aber die haben das nicht erwartet. Und so lesen wir auch in den anderen Evangelien, wie die Jünger da zusammensitzen im Obersaal, wie sie sich eben zu schade sind, einander die Füße zu waschen, wie das damals in der Kultur der Fall war, und wie sie dann miteinander anfangen zu streiten. Wer ist der Größte unter uns? Wer wird Vizepräsident? Wer wird Finanzminister im zukünftigen Königreich? Und sie streiten und Jesus steht auf und wäscht ihnen die Füße. Boom, erstmal eine Demutslektion. Moment, Leute, ihr versteht hier etwas völlig falsch. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde geopfert werden, jetzt werden wir nicht erstmal herrschen, jetzt werde ich erstmal sterben für die Sünden. Und das haben die Jünger immer noch nicht verstanden bis zu diesem Zeitpunkt. Es war einfach nicht Teil ihrer Vorstellung von einem Messias. Aber jetzt fehlte noch ein anderer wichtiger Aspekt. Es waren ja immer noch 12 Jünger und Jesus sagte schon zuvor, ich habe euch 12 erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Es gab immer noch einen Verräter unter ihnen. Ja, es gibt den öffentlichen Widerstand, den sieht man in den Kapitel 1 bis 12. Die Juden, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Priester, all diese Leute widerstehen Jesus öffentlich, debattieren mit ihm. Aber da gibt es die viel heimtückischere Attacke gegen die Jünger. Und das sind die Leute, die sich einschleichen unter die Jünger, aber gar nicht echt sind. Der Verräter, der Heuchler, der unter ihnen immer noch ist, bis zu diesem Zeitpunkt immer noch da ist, immer noch, man hat keinen Unterschied gemacht, man hat nicht gemerkt, dass mit dem irgendwas faul ist, er ist immer noch da unter ihm. Und Jesus wäscht ihm sogar die Füße. Jesus zeigt ihm Freundlichkeit. Man kann sagen, bis zum bitteren Ende, bis zum letzten Moment bemüht sich Jesus um Judas, um ihn noch zu sich zu ziehen, um ihn noch davon zu überzeugen, doch noch Buße zu tun. Leider wissen wir aus der Geschichte, dass es nicht der Fall ist. Und deshalb schauen wir uns heute jetzt in diesem Text in Johannes Kapitel 13, die Verse 18 bis 30, schauen wir uns 4 Charakteristiken eines geistlichen Verräters an. 4 Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Wir wollen das auf uns anwenden. Wir wollen da nicht denken, ah, das geht uns nicht an. Ja, das ist ja Judas gewesen. Das ist ein besonders schlimmer Kerl gewesen. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin ja so fromm und so heilig. Lasst uns aufpassen. Wir sind nicht so fromm und so heilig, wie wir denken. Wahrscheinlich. Meistens nicht. Und deshalb lasst uns das wirken auf uns. Lasst uns unsere Herzen prüfen, wenn wir da durchgehen. Also wir haben 4 Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Wir steigen einfach ein in den Text. Die erste ist hier, er hat keine inneren Überzeugungen oder er hat keine innere Überzeugung. Vers 18 bis 20. Hier heißt es in Versen 18 bis 20, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir oder der mein Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Bis hierher. Also das erste Merkmal ist, der Verräter hat keine innere Überzeugung. Nun, Jesus war nicht überrascht von dem Verrat. Wir sehen Jesus vielleicht manchmal zu sehr als ein Opfer in dieser ganzen Situation. Er verliert die Kontrolle. Judas verrät ihn. Oh, er war so ein schlimmes Opfer. Nein, das war er nicht. Er war überhaupt nicht überrascht. Er sagt, ich weiß, welche ich erwählt habe. Das hat er schon zuvor gesagt. Ich habe zwar euch 12 erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Judas gehört eben nicht zu denen, die zum Heil erwählt waren, sondern in Gottes souveränen Ratschluss übergangen worden und ihren eigenen Sünden überlassen werden. Das ist Römer 9, Verse 22 bis 23. Ja, ihre eigene sündhafte Entscheidung werden sie überlassen. Und das entbindet Judas nicht von seiner Verantwortung, dass das Gottes Plan war, dass Judas der Verräter würde und dass Jesus ans Kreuz gehen würde. Im Gegenteil, er ist voll verantwortlich für das, was er tut. Aber es steht hier, dass die Schrift erfüllt wäre, der mit mir das Brot isst. Oder bessere Übersetzung hier ist, der mein Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist aus Psalm 41, Vers 10, wo David ebenfalls den Verrat eines engen Vertrauten beklagt. Nun, das Brot mit jemandem zu teilen, das war ein Ausdruck von Loyalität, von Freundschaft, von Treue zu einer Person. Das ist in der jüdischen Kultur, wenn man gemeinsam isst, gemeinsam Mahlzeiten einnimmt, das hat eine sehr hohe Bedeutung. Da haben wir Gemeinschaft miteinander. Deshalb heißt es auch, wir sollen nicht mit jemandem essen, der nicht die christliche Lehre, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht mit Ungläubigen essen dürfen, sondern das war damals ein Zeichen von Gemeinschaft, von ich bestätige dich, du gehörst zu mir. Das hat eine ganz andere Bedeutung gehabt damals. Und die Verse erheben ist ein Bild für gewalttätige Feindseligkeit, verglichen mit einem Pferd, das ausschlägt und tritt gegen dich. Auch das ist in der arabischen Kultur bekannt, dass es unhöflich ist, den Fuß in jemandens Richtung zu halten, zu bewegen. Manche Gelehrte denken auch, es hat mit dem Staub von den Füßen schütteln zu tun, aber auf jeden Fall deutet Feindseligkeit eines Vertrauten an. Das ist genau das, was er hier beschreibt. Diese Prophetie, die erfüllt sich jetzt. Und ich sage es euch, bevor es geschieht. Warum? Jesus wusste genau, was das für ein Schock werden würde für die Jünger. Das werden wir gleich noch sehen. Aber er sagt es ihnen im Voraus, bevor es geschieht. Warum? Wiederum, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Dass er tatsächlich Gott ist, der hier eben nicht die Kontrolle verloren hat. Ja, die Jünger müssen erschüttert und entmutigt sein, wenn sie das hören. Sie denken eben, Jesus hat vielleicht die Kontrolle verloren oder was wird jetzt aus der Mission? Was wird jetzt daraus, was Jesus jetzt auch noch tun möchte? Und Jesus sagt ganz klar in Vers 20, wer den aufnimmt, den ich senden werde, und das geht schon hier um die Mission, um das Spätere, was dann noch kommen wird, Judas gehörte nicht zu dieser Gruppe, die Jesus später senden würde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. Er nimmt letztlich den Vater auf. Jesus würde seine Gesandten in die Welt schicken, um zu evangelisieren. Wer an Jesus glaubt, wird auch eine Beziehung zum Vater haben. Und dieser Plan würde nicht durchkreuzt werden durch Judas, durch seinen Verrat. Deshalb sagt er ihnen das hier schon im Voraus. Aber Judas gehört hier nicht dazu. Er ist nicht Teil dieses Planes. Er war der Verräter. Warum? Er hatte keine innere Überzeugung. Er war von Anfang an nicht gläubig. Jesus hat auch schon vorher gesagt, einer von euch ist ein Teufel. Ja, nicht, er wird einer oder er wird abfallen. Nee, er ist einer. Er war von Anfang an kein wahrer Jünger. Und das gilt für jeden Verräter. 1. Johannes 2, Vers 19 sagt ganz deutlich, sie sind von uns ausgegangen, aber sie war nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Johannes spricht da von den Irrlehrern des ersten Jahrhunderts im ersten Johannesbrief. Heuchler, Verräter. Aber stellt euch das mal vor. Judas war jahrelang, also 3 Jahre lang unterwegs mit Jesus. Er sah seine Wunder, er hörte seine Worte. Und trotzdem, dass er das alles hörte, gehört er am Ende nicht dazu. Wenn wir uns manchmal heute als Gemeinden ja traurig sind, wenn Menschen die Gemeinde verlassen, weil sie dem Glauben absagen, weil sie sagen, oder irgendwie in die Welt gehen, wieder zurückgehen. Wir sagen dann, sie fallen ab. Aber wir wissen eigentlich, letztlich waren sie wahrscheinlich gar nicht wiedergeboren, sie waren gar nicht dabei. Und wir denken, was hätten wir noch anders machen können? Was hätten wir? Und das ist richtig so. Es ist gut, wenn wir uns vielleicht fragen, vielleicht hätte ich mehr Beziehung bauen sollen, vielleicht hätte ich ihn mehr einladen sollen. Das ist richtig, vielleicht hätte ich mehr Liebe zeigen sollen. Das ist gut, wenn wir uns prüfen. Aber wir sehen, selbst Jesus, selbst wenn Judas, der unter der perfekten, vollkommen, Jesus' Lehre war perfekt, seine Liebe war perfekt, sein Kümmern um seine Jünger war perfekt, alles war perfekt. Und trotzdem gab es einen Verräter. Trotzdem gab es jemanden, der nicht dazugehört. Und das ist natürlich auch eine Warnung für uns, aber vielleicht auch eine Ermutigung für uns heute. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Ich kann keinen Menschen gläubig machen. Ich kann keinen Menschen wieder gebären. Das kann nur der Herr. Nur der Herr kann Herzen, die tot sind in Übertretungen und Sünden, lebendig machen. Das kann ich nicht. Das können wir nicht. Niemand von uns. Und deshalb wird es Menschen geben, auch in unseren Reihen, die geistliche Verräter sind. Leider. Wir müssen uns damit abfinden. Wir dürfen nicht naiv sein und denken, das wird uns schon nicht passieren als Gemeinde. Das wird mir nicht passieren. Lass uns auf die Schrift hören. Du bist vielleicht in der Gemeinde, aber du gehörst nicht zur Gemeinde. Ich nenne dieses Beispiel immer wieder, einige von euch kennen das schon. Nur weil du dich in eine Garage stellst, wirst du nicht zum Auto. Und nur weil du in einer Gemeinde bist, bist du nicht automatisch Christ. Nur weil du deine Bibel liest und betest, bist du nicht automatisch wahrer Christ, wiedergeborener Christ. Nur weil du irgendwie ständig irgendwelche Aktivitäten tust, bist du nicht automatisch Christ. Das sind alles gute Dinge, versteht mich nicht falsch. Bibel lesen, beten, in die Gemeinde gehen, Gemeinschaft haben, das sind alles gute Dinge, aber das macht dich nicht zum Christen. Und das zeigt nicht, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Und das sehen wir hier bei Judas. Er war dabei. Er lief mit. Er hörte zu. Und das sind vier Charakteristiken hier eines geistlichen Verräters. Das erste ist eben, hatte diese innere Überzeugung nicht. Deshalb fällt er ab. Zweitens, und das ist ganz wichtig, er ist ein perfekter Mitläufer. Verse 21 bis 22 sehen wir das hier. Hier heißt es, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Nun wird die Situation noch heftiger und noch trauriger. Und wir sehen erstmal, Jesus wurde im Geist erschüttert hier. Ich weiß nicht, was eure Übersetzung sagt, aber das ist so ein wirklich ein Wort für Angst und Schrecken, für wirklich überwältigende Trauer. Wir sehen, Jesus ist wirklich 100% Mensch. Er fühlt mit, es tut ihm leid, er hat echte Gefühle. Dieser Verrat des Judas erschütterte ihn zutiefst. Obwohl Jesus Gott ist und die Situation völlig im Griff hatte und absolut souverän war und das auch sein Ratschluss war von Ewigkeit her, dass Judas der Verräter sein würde, hat er doch echte Gefühle. Wie passt das zusammen? Ich kann es euch nicht sagen, es ist ein Geheimnis. Aber wir sehen es, dass die Schrift es lehrt und deshalb glauben wir es. Er hatte echte Gefühle und das tat ihm wirklich leid, dass Judas der Verräter sein würde und er bemühte sich auch noch um ihn. Das werden wir gleich noch sehen. Er hat es schon getan und er wird es nochmal tun. Aber die Erschütterung, sein Mitgefühl ist echt, ist real. Und er sagt zu ihnen, einer von euch wird mich verraten. Und das muss die Jünger wie ein Blitzschlag getroffen haben. Was? Einer unter uns ist ein Verräter? Wow. Wie könnte jemand so etwas tun? Die Wunder, die innige Liebe, die wir erlebt haben, die wunderbaren Worte. Petrus hat es so schön gesagt. Herr, bei dir finden wir Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir sonst gehen? Daher die Reaktion in Vers 22. Da sahen die Jünger sich einander an. Das muss richtig panisch gewesen sein. Die wussten nicht, von wem er redete. Und wir sehen auch in den Parallelberichten, zum Beispiel in Markus Kapitel 14 heißt es, da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich. Und der Nächste, doch nicht ich. Herr, doch nicht etwa ich. Keine Ahnung. Jeder zweifelte sogar an sich selbst. Und sogar Judas selbst macht mit dem Spiel mit. Matthäus 26, 25 heißt es, da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich, der perfekte Schauspieler. Und das ist so traurig. Ein geistlicher Verräter ist oft ein sehr, sehr guter Mitläufer und Schauspieler. Er kennt das christliche Vokabular, kann all die richtigen Antworten geben. Ja, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, er ist auferstanden und er zitiert wahrscheinlich noch einige Bibelverse, aber er gehört nicht dazu. Er hat einen aktiven Dienst, er tut so viel für die Gemeinde, er ist voll dabei, aber am Ende ein Verräter des Glaubens. Und irgendwann mal kommt es zum Vorschein. Wenn es ein bisschen persönlicher wird. Ja, deshalb sind wir so gut. Ja, am Sonntag kommen wir alle hierher, wir setzen unser Elmex-Lächeln auf. Hallo, hallo, mir geht's gut, schön, wunderbar. Wie geht's dir? Gut, ja, dir auch gut, schön, ja. Hallo, alles gut, ja. Das können wir alle, ja, das ist super. Aber wenn wir mal plötzlich mal einander richtig kennenlernen, wenn es mal so richtig ins Eingemachte geht, vielleicht gibt's Konflikte, vielleicht Schwierigkeiten,
Und da merken wir, bei der einen Familie zu Hause gibt es Probleme in der Ehe, es gibt Probleme mit den Kindern, es gibt Probleme in Beziehungen, es gibt Probleme auf dem Beruf. Und da wollen wir einander helfen und dann merken wir, diese Person will sich nicht unter biblische Richtlinien beugen. Sie will sich nicht unterordnen, sie will nicht nach der Schrift leben. Ja, das alles finde ich gut, aber das eine, das will ich nicht. Und da merken wir plötzlich, Moment, hier stimmt was nicht. Und so hatten auch die Jünger lange Zeit keine Ahnung, dass Judas der Verräter ist, weil er war ein perfekter Schauspieler. Er muss es gewesen sein. Es ist erstaunlich, dass in all den Jahren, in denen er mit ihnen zusammen unterwegs war, niemals irgendjemandem etwas aufgefallen ist. Und deshalb zeigt es auch für uns heute, wir dürfen nicht einfach annehmen, dass jeder, der bekennt und vielleicht sogar sehr viel Bibelwissen hat und viel im Kopf hat und viel zitieren kann und argumentieren kann und was auch immer, automatisch ein Christ, ein erretteter Mensch ist, dürfen wir nicht annehmen. Das ist einfach nur naiv. Gerade in unserer Zeit ist das sehr naiv. Und, Entschuldigung, einfach dumm, wenn wir das machen. Dürfen wir nicht machen. Deshalb auch, ich weiß, hier in der Leuchtturmgemeinde gibt es einen ausgedehnten Mitgliedschaftsprozess. Bei uns ist es auch so, wir wollen erst die Leute prüfen. Und wenn ich das manchmal sage, ja, lass dir noch ein bisschen Zeit, wir wollen dich nicht gleich als Mitglied aufnehmen, wir möchten dich noch ein bisschen kennenlernen, da manchmal sind Leute schon so ein bisschen, vertraut ihr mir nicht? Nein. Nein, ich vertraue dir nicht einfach. Es kann jeder sagen, ich bin Christ heutzutage. Kostet uns ja nichts. Du kannst Christ sein und der Welt sein. Du kannst beides haben, mit einem Bein in der Hölle, mit dem anderen im Himmel. Das geht heute. Das geht natürlich nicht, aber ihr versteht mich richtig. Nein, tut mir leid. Weil wir sind alle Menschen, wir sind alle verdorben, wir sind alle Sünder. Glaubst du an die Verdorbenheit des Menschen? Ich schon. Tut mir leid, deshalb lass uns erstmal langsam beginnen. Wir wollen mal sehen, wie treu du wirklich bist. Und das ist, was hier passiert, was wir hier lernen können. Judas hörte diese 3 Jahre, der verstand gar nichts. Also wir haben 4 Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Er hat keine innere Überzeugung, er ist ein perfekter Mitläufer. Und jetzt drittens, er wird trotzdem auffliegen. Ja, Verse 23 bis 27, er wird trotzdem auffliegen. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, der mich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, da sprach Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Und wieder einmal mehr, das war schon zuvor so, Petrus war derjenige, der mit Jesus diskutierte, ja, du wäschst mir nicht die Füße, und dann denkt er mal, ja, dann wäschst du mich halt eben komplett. Und jetzt wieder Petrus winkt Johannes zu, Johannes ist der Jünger, der sich bezeichnet, als den Jesus liebte, das ist so, wie Johannes sich bezeichnet in seinem eigenen Evangelium, weil er es einfach nicht fassen konnte, wie Jesus ihn lieben konnte. Und dieser weiß offenbar auch nicht, wer der Verräter ist, und er lehnt sich an Jesu Brust. Und ihr müsst verstehen, die damaligen Leute, die saßen nicht zu Tisch auf Stühlen, so wie wir, sondern die lagen zu Tisch. Das war so ein niedriger Tisch. Und man lag zu Tisch und stützte sich mit dem linken Ellbogen auf. Und er saß wahrscheinlich zur Rechten von Jesus. Das Ganze war sowieso ein U angeordnet, dieser Tisch. Und Jesus wahrscheinlich in der Mitte. Und zur Rechten war Johannes offenbar und zur Linken wahrscheinlich sogar Judas. Als Ehrengast, denn er konnte ihm ja dann den Bissen einfach so darreichen. Also hier auch, Jesus platziert Judas als Ehrengast beim Abendmahl, um ihm nochmal größtmögliche Freundlichkeit entgegenzubringen, um ihn nochmal zu gewinnen. Aber hier sehen wir, wie Johannes sich dann eben gegen die Brust Jesu lehnt. Das ist nichts Besonderes, nicht irgendwas Komisches hier, sondern er lag sowieso schon so da und konnte einfach nur so machen. Deshalb war es auch natürlich eine komische Sache, wenn die Füße da so dreckig waren und die dann alle zu Tisch lagen. Deshalb diese ganze Sache mit der Fußwaschung. Aber hier sehen wir, das müssen wir uns die Szene so vorstellen. Und Petrus lag offenbar weiter weg, weil er winkte ihm zu und sagte, hey Johannes, frag ihn mal, wer ist es? Nun stellt Johannes diese Frage. Herr, wer ist's? Wahrscheinlich auch relativ leise, weil er lehnt sich ja rüber. Und offenbar antwortete Jesus auch nur leise hier, denn die anderen Jünger erkannten es auch immer noch, später noch nicht, in Versen 28 und 29. Und Vers 24, hier gibt es ein paar textkritische Probleme, aber der Sinn wird nicht groß verändert. Die beste Variante lautet so: Jesus antwortete, der ist's, der mich den Bissen eintauchen und geben werde. Und er taucht den Bissen ein, nimmt ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Nun, der Bissen, das war ein Stück ungesäuertes Brot, welches man in eine Mischung von bitteren Kräutern, Essig, Wasser, Salz, zermanschten Datteln, Feigen und Trauben getunkt wurde. Das hört sich interessant an, würde ich gerne mal probieren. Aber das wurde so reingetunkt und dann würde er es diesem Ehrengast, der eben zur Linken von ihm sitzt, geben. Also hier wieder gesagt, nochmal diese größtmögliche Freundlichkeit und Liebe. Man kann sagen, Liebe bis in die letzte Minute. Seht ihr, wir sollen Verräter unter uns oder Heuchler nicht hassen. Darum geht's nicht. Wir sollen uns in Liebe nach ihnen ausstrecken und sie versuchen zu überführen. Das tut Jesus hier auch. Aber so begann sich auch Jesu Prophetie zu erfüllen. Der mit mir das Brot isst, erhebt seine Verse gegen mich. Für Judas aber nun endete diese letzte Chance zur Umkehr. Und da heißt es weiter in unserem Text, da fuhr der Satan in ihn. Buchstäblich, der Teufel ist in ihn gefahren. Und das ist sehr erstaunlich hier. Der Teufel übernimmt diese Sache persönlich. Wir lesen in der Bibel oft, viele Menschen waren von Dämonen besessen, von Dämonen geplagt oder wurden von bösen Geistern betört. Wir finden das Beispiel von Ahab in 1. Könige 22, wo Gott ihm einen bösen Geist schickt, der ihn betören soll. Aber hier, an dieser Stelle, will Satan auf Nummer sicher gehen. Das nimmt er selber in die Hand und fährt in den Judas hinein. Er übernimmt die Kontrolle. Er überlässt es nicht seinen Dämonen, die das für ihn hätten tun können. Und so sagt Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Nun gab ihn Jesus mit schweren Herzens ins Gericht dahin, in die Verirrung seiner eigenen Entscheidung, die er getroffen hat. Und trotzdem kontrollierte Jesus den gesamten Verlauf dieser Ereignisse. Denn er wusste, er würde am Kreuz sterben. Was lernen wir hier? Nun, Lügner haben kurze Beine und Verräter auch. Ultimativ wird jeder Verräter auffliegen. Ja, ich weiß, einige werden vielleicht erst im Gericht ihre Maske verlieren. Aber schon oft, sehr oft, sind Verräter auch schon in diesem Leben aufgeflogen. Plötzlich entdeckte man ihr geheimes Leben auf dem Computer oder auf dem Smartphone und sie zeugen davon, dass sie Heuchler sind. Und daher die Warnung an uns: Heuchler und Verräter sein lohnt sich nicht. Wenn du hier bist, wenn du in die Gemeinde gehst, wenn du wirklich Christus nachfolgen willst, dann ist das gut. Aber wenn du irgendwie in eine Gemeinde kommst und denkst, ja, ich habe hier viele Freunde oder es ist so schön hier oder so viele soziale Kontakte oder was auch immer die Motive sein können, für jemanden in einer christlichen Gemeinde mitmachen zu wollen, aber trotzdem nicht konsequent Buße zu tun über seine Sünden, über seine Götzen, über all das, was in seinem Leben ist, das macht keinen Sinn. Und du wirst früher oder später zum Heuchler. Du musst irgendwas vorspielen. Du musst irgendjemand sein, der du nicht bist. Weil du bist im Inneren immer noch verdorben. Deine Sünde ist immer noch in dir. Du bist noch nicht erlöst. Und das kommt irgendwann mal raus. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, 13. Das ist das, was Jesus tut. Er streckt seine Hand nach dir aus. Wenn du ein Heuchler bist, ein geistlicher Verräter, sagt er nicht, ich hasse dich, lass mich in Ruhe, sondern er sagt, bitte, bitte, tue Buße über diese Sünde. Hör auf mit dem Versteckspiel. Hör auf mit diesem Geheimtuerei. Das bringt dir nichts, das bringt dir nur das Verderben. Genauso spricht er nämlich auch mit Judas, mit all diesen Gästen, dass er ihm die Füße wäscht, dass er ihn wie einen Ehrengast behandelt. Er zeigt ihm, Judas, bitte, überleg dir das gut. Und er entscheidet sich dagegen. Vier Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Er hat keine innere Überzeugung, er ist ein perfekter Mitläufer, er wird trotzdem auffliegen. Und jetzt viertens, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, er wird durch die Naivität anderer geschützt. Hier kommt jetzt unsere Verantwortung als Gemeinde, als Christen, nicht nur für den Verräter selber, der sich prüfen muss, sondern wir jetzt. Wir sind alle angesprochen. Weil wir schauen jetzt hier auf die Reaktion der Jünger. Das ist ganz, ganz interessant. Vers 28. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Ja, was du tun musst, das tue schnell, das tue jetzt. Denn etliche meinten, weil Judas, seht ihr das? Etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen. Oder er solle den Armen etwas geben. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Warum fliegen Verräter und Heuchler oft nicht auf in der Gemeinde? Die Antwort ist Naivität. Wie ich schon sagte, es ist erstaunlich hier, Jesus sagt soeben direkt, einer von euch wird mich verraten, in Vers 21. Und nun schickt er einen der Jünger weg. Seht ihr das Bild? Einer von euch wird mich verraten und dann schickt er einen weg. Wer eins und eins zusammenzählen kann, ja, aber nein. Vers 28, es verstand aber keiner von denen, der zu Tisch saß, also keiner von ihnen, hat immer noch keinen blassen Schimmer, was hier eigentlich los ist. Was dachten sie stattdessen? Was ging in ihren Gedanken? Das ist sehr, sehr sorglich hier, was wir hier sehen. Denn etliche meinten, das ist, wenn wir meinen, ja, das ist sehr gefährlich, wenn wir annehmen, ach ja, das ist bestimmt das und das. Ah, ja, das ist bestimmt wegen, ach, das ist meinen. Ja, ich habe eigentlich gar keine Grundlage, irgendwas anzunehmen, aber ich meine halt einfach mal irgendwas. Weil Judas den Beutel hatte, scheint logisch zu sein, er war derjenige, der das Geld verwaltete, sagte Jesus ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, obwohl er das eigentlich nicht gesagt hat, er hat gesagt, was du tun willst, das tue bald. Kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er soll den Armen etwas geben. Nun, den Armen etwas zu geben, traditionell, am Passa, das wurde getan, tatsächlich. Oder auch das Fest hier, was angesprochen wird, ist wahrscheinlich das Fest der ungesäuerten Brote, das gleich im Anschluss an das Passafest dann kommen würde. Und Freitag war ein hoher Festtag und der darauffolgende Tag war ein Schabbat. Also man musste vielleicht, wenn man unbedingt was kaufen wollte, musste man schon am Donnerstagabend das noch machen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich und schwierig, denn manche Gelehrte sagen auch, dass es nur noch im Notfall gestattet war, nicht gegen Geld, sondern nur gegen einen Pfand. Also man konnte nicht mal mehr Geld austauschen, man musste irgendwie einen Pfand da lassen. Es war sehr umständlich. Also warum sollte Jesus jetzt ausgerechnet in einem solch wichtigen Moment, wo er gesagt hat, ich habe mich lange gesehnt, mit euch allen dieses Mahl zu feiern, warum sollte er diesen Mann jetzt losschicken, um Einkäufe zu machen? Das macht einfach keinen Sinn. Außer es scheint sich hier um menschliche Rationalisierungsversuche zu handeln. Es ist die Naivität, das Rationalisieren deckt öfters Menschen zu, die falsch spielen, auch heute noch. Nun, wir Christen sind eben manchmal etwas naiv und wir denken, nein, dieser soll sowas getan haben? Nein, den kennen wir doch. Der ist schon seit 10 Jahren dabei bei uns in der Gemeinde. Der würde nie sowas tun. Und die Jünger auch, die haben hier keinen Plan davon. Sie dachten sogar an unabsichtlichen Verrat. Sie sagen alle, Herr, doch nicht etwa ich. Sie zweifeln sich selbst an. Und letztlich hat er den Bissen genommen und musste nun schnell verschwinden, bevor es endgültig auffallen würde. Und der Kommentator, also Johannes selber, gibt einen Kommentar, sagt hier, es war aber Nacht. Und die meisten Kommentatoren sehen das hier nicht nur als ein Ausdruck der Tages- und Nachtzeit, sondern wirklich der geistliche Bewertung des Zustandes von Judas. Wir haben gerade gelesen, dass der Teufel in ihn gefahren ist und er wurde jetzt ausgeliefert, unter seine Kontrolle seinen bösen Plan auszuführen, den Sohn Gottes zu verraten und ans Kreuz zu bringen. Aber nicht als Opfer, sondern als Täter. Er hat sich dafür entschieden. Er hat sich hartnäckig gegen jedes Angebot der Vergebung gewehrt. Aber was lernen wir hier? Wie gesagt, Verräter des Christentums werden oft aufgrund der Naivität der Christen nicht aufgedeckt. Was der? Niemals! Meine Lieben, sogar Pastoren und Leiter und Diakone können sündigen. Gerade in den letzten Jahren hört man öfter solche Geschichten von bekannten Persönlichkeiten, die, wie man so schön sagt, gefallen sind. Da ist die Geschichte eines berühmten Evangelisten, Apologeten, der jahrzehntelang gedient hat, sehr effektiv, wirkungsvoll den christlichen Glauben verteidigt hat. Er war ein exzellenter Prediger, ein beliebter Redner, überall in verschiedensten Veranstaltungen. Und dann ist er gestorben und nach seinem Tod hat man herausgefunden, dass er etliche, mehrere sexuelle, unmoralische Beziehungen hatte zu Frauen. Sein ganzer Dienst ist zerstört. Kaputt. Er ist ein Verräter des christlichen Glaubens. Und so gibt es auch bei uns, in unseren Gemeinden, sicherlich Familien, und ich lese das immer wieder, ich lese auch immer wieder viele Bücher über Seelsorge, wo ich Beispiele lese von Leuten, die 10 Jahre, 20 Jahre in der Gemeinde sind und dienen und aktiv sind und alles wunderbar machen und so treu sind und so wunderbar. Und dann plötzlich erfährt man diese, die haben zu Hause so einen riesen Zoff im Haus, die schmeißen sich gegenseitig Teller an den Kopf, schon seit 20 Jahren. Weil wir sind zu naiv. Wir sind zu anständig, manchmal. Nicht frech genug, ein bisschen nachzufragen. Die unangenehmen Fragen, ja, wir wollen ja alle höflich sein. Und dann auch noch immer natürlich unter dem Vorwand der christlichen Liebe. Ich weiß, aber wir wollen alle lieb sein miteinander. Wir wollen einander nicht verletzen, das ist ja schon richtig. Wir wollen einander nicht verletzen, aber wir müssen manchmal einander ein bisschen in die Küche treten. Ja, ein bisschen reinkommen und sagen, so was ist hier eigentlich los? Und das ist nicht böse, das ist Liebe, das ist das, was Jesus getan hat. Er ist auch, ist auf Judas zugegangen, hat gesagt, überleg's dir, ich weiß genau, was du tun willst, ich sehe deine Gedanken, ich weiß genau, was bei dir läuft, überleg dir das, ich möchte dich davon abhalten, weil es wird dich kaputt machen. Aber die Naivität und die Rationalisierung siegte hier. Ach, der hat doch schon so viel Gutes getan für die Gemeinde, der wird es niemals tun. Das ist eine Gefahr. Denn dadurch kann es sein, dass eine Sünde noch länger verborgen bleibt oder ein Mitläufer noch länger nicht gewarnt wird vor seinem tödlichen Kurs. Das darf nicht sein. Daher müssen wir aufpassen, wenn wir Anzeichen sehen, seltsames Verhalten oder einfach nur die Geschwister nicht mehr treu in die Gottesdienste kommen, wenn jemand plötzlich nicht mehr sich blicken lässt und einfach irgendwie... Dann ist es nicht unanständig und, du willst mich ausspionieren, wenn du mich anrufst. Nein, will ich nicht. Ich sorge mich um dich. Irgendwas ist faul. Du kommst nicht mehr in die Gemeinde. Irgendwas ist los. Ich möchte dir helfen. Was ist los? Wo ist das Problem? Versteht ihr das? Ich sage immer wieder, auch meinen Leuten in der Gemeinde, als Christ hast du kein Privatleben. Schmink dir das einfach ab. Das gibt es nicht, weil alles, was ich im Geheimen tue, hat Einfluss auf alle meine Geschwister in der Gemeinde. Weil wir sind alle Glieder an einem Leib, wir hängen alle zusammen. Ich kann nicht privat sündigen und das von meinem geschäftlichen Christenleben trennen, das geht nicht. Was du privat sündigst, das sündigst du gegen uns alle und gegen Gott. Das sündigst du gegen seine Gemeinde und gegen Gott selbst. Was du privat in deinen eigenen versteckten Kämmerlein vielleicht sündigst, das sündigst du gegen alle. Es geht uns alle an. Es hat einen Einfluss. Es ist ein Sauerteig, das sich irgendwann mal ausbreitet. Und deshalb sind Beziehungen wichtig in der Gemeinde. Deshalb gibt es in der Bibel so viele Einander-Aufforderungen. Was denkt ihr, warum die da sind? Damit wir einfach nur uns einmal pro Woche sehen, am Sonntag, und uns ein bisschen anlächeln und gut Christ spielen? Oder dass wir wirklich einander ins Leben kommen und einander helfen? Einander ermahnen, einander ermutigen, einander trösten. Das könnt ihr nicht tun, wenn ihr jemanden nicht kennt, wenn ihr nur seine Telefonnummer und seine Adresse kennt. Dann könnt ihr ihm nicht helfen mit seinen Sünden, mit seinen Kämpfen. Weißt du, schau dich mal um, links und rechts, kennst du die Kämpfe deines Nachbarn? Weißt du, womit die Leute kämpfen in der Gemeinde? Weißt du, mit welchen Gedanken sie sich rumschlagen, mit welchen Sorgen, mit welchen Problemen? Wenn wir das nicht fördern in der Gemeinde, ja, dann werden auch Leute, die eigentlich denken, sie sind auf dem Weg in den Himmel, aber auf dem Weg in die Hölle sind, werden niemals gewarnt werden. Wir machen uns sogar noch mitschuldig. Das ist keine Liebe. Das ist Hass. Ja, es ist Selbstsucht. Ach, das ist so unangenehm, dieses Gespräch zu führen. Ja, jetzt muss ich den wieder ansprechen. Glaub mir, ich kenne das auch. Ich bin Pastor, ich mache das schon lange, aber das ist jedes Mal, wenn ich jemanden konfrontieren muss, das tut mir so weh und ich möchte doch, wir wollen doch alle Liebe zusammen sein und alles happy, Friede, Freude, Eierkuchen. Wäre doch viel schöner. Ja, ich weiß, aber wir sind noch nicht im Himmel, meine Lieben. Da gibt es keine Sünde mehr, da gibt es das ganze Ding nicht mehr. Aber hier, solange wir auf Erden sind, werden wir uns mit diesem Schlamassel immer wieder auseinandersetzen müssen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle schwach. Ja, natürlich, es gibt auch viele Christen, die mit Sünde kämpfen. Nicht jeder von uns ist ein Verräter. Ja, natürlich nicht. Aber manche von uns sind vielleicht Heuchler und die müssen auch angesprochen und konfrontiert und geliebt werden, sodass sie merken, oh, ich muss umkehren, ich bin auf einem falschen Kurs. Ich glaube, ich denke, ich bin auf dem Weg in den Himmel und eines Tages wird diese Person die Worte hören, ich habe dich nie gekannt. Das ist schrecklich. Und das möchten wir niemandem zumuten, diese Worte hören zu müssen. Und deshalb lasst uns einander genug lieben. Lasst uns einander genug lieben, um Sünde anzusprechen. Nun, wie gesagt, das ist eine sehr traurige und schlimme Bilanz hier am Ende. Es war Nacht. Es wurde finster um Judas. Der Mitläufer, Judas der Verräter, wird entlarvt. Aber keiner scheint so richtig zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Er hat alle Gelegenheiten, Buße zu tun, in den Wind geschlagen. Jesus streckte seine Hand immer wieder nach ihm aus und sagt, komm doch zu mir, ich vergebe dir, noch jetzt. Und deshalb ist hier auch die Frage, wie ist es bei dir? Verschwendest auch du deine Gelegenheiten, Buße zu tun, umzukehren, solange es noch Zeit ist? Wir wissen ja nicht, ob wir morgen noch leben. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch hier sein werde. Ich weiß nicht, ob ich morgen schon meinem Schöpfer gegenübertreten werde, weil ich heute Nachmittag einen tödlichen Autounfall habe. Weiß doch keiner von uns. Ich weiß es auch nicht. Wie oft hast du das Evangelium schon gehört und hast immer noch nicht Buße getan? Du bist vielleicht schon etliche Male hier gewesen, aber hast immer noch nicht dein altes Leben hinter dir gelassen und Jesus wirklich als Herrn und Erlöser, nicht nur als Ticket zum Himmel, als Erlöser, sondern als Herrn, der wirklich über dein Leben dann bestimmen kann, angenommen. Hast du dich schon im Glauben an Jesus gewandt mit deiner Sünde? Hast du schon alles abgeladen? Weil er wartet auf dich, wie hier auf Judas. Er wartet auf dich, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, sagt er. Und was ist mit uns, Gläubigen? Haben wir vergessen, dass Jakobus gesagt hat, Glaube ohne Werke ist tot? Das ist kein Glaube. Lasst uns nicht naiv sein. Lasst uns einander ein bisschen prüfen. Nicht in einer nicht, dass wir Polizei spielen und rumgehen, mit dem Finger zeigen, das meine ich nicht damit. Aber einfach, dass wir in Liebe achten aufeinander. Da heißt es auch im Hebräerbrief, dass wir aufeinander Acht haben sollen und einander anspornen sollen zu guten Werken und Liebe. Was ist zu tun? Nun, was ist zu tun? Prüfe dich selbst. Natürlich müssen wir uns erstmal selber hinsetzen. So, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Stimmt das, was ich bekenne, mit dem überein, was hier steht? Lebe ich wirklich nach den Prinzipien der Schrift? Lebe ich wirklich das aus, was die Bibel sagt? Und dann das Zweite, sei aufmerksam auf andere. Pflege Beziehungen, die eben über dieses bloße Hallo, wie geht's am Sonntag hinausgehen. Interessiere dich für den anderen. Und dann natürlich auch bete, bete, bete für dich selbst und auch für andere. Denn überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Möge der Herr uns helfen, das zu tun. Amen. Lasst uns noch beten zusammen. Ja, lieber Vater, wir verstehen dieses warnende Beispiel Judas, die Botschaft, die du an uns richtest. Und diese warnende Botschaft, die kommt aus Liebe. Die kommt nicht, weil du uns einen schlechten Tag oder einen Tag verderben möchtest, sondern weil wir ernsthafte Christen sein wollen. Weil du möchtest, dass wir verstehen, dass unsere Herzen trügerisch sind, dass wir oft Meister sind darin, unsere eigenen Sünden und die Sünden anderer zu entschuldigen, zu rationalisieren, wegzuerklären. Obwohl wir eigentlich genau wissen, dass es nichts bringt. Du möchtest, dass Sünde ans Licht kommt und dass sie bekannt wird, dass darüber Buße getan wird und Wiederherstellung stattfinden kann. Mögest du das schenken für jeden Einzelnen von uns. Egal, wo wir stehen, egal, ob es solche gibt unter uns, die Heuchler sind, solche, die einfach viele Kämpfe haben und Sorgen, und auch solche, die gerade gut unterwegs sind mit dir, dass wir bereit sind, aufeinander zu achten, dass wir bereit sind, einander zu helfen, zur Seite zu kommen und die unangenehmen Fragen zu stellen, die man vielleicht aus Höflichkeit lieber weglassen möchte. Dass du uns den Mut gibst, Herr, die Menschenfurcht aufzugeben und aufeinander zuzugehen. Wenn wir Dinge sehen, die auf falsche oder unbiblische Verhaltensweisen hindeuten im Leben eines Bruders oder Schwester, dass wir den Mut haben, das anzusprechen, in Liebe und in Sanftmut einander zurechtzubringen. Denn nur dann kannst du verherrlicht werden, denn nur dann können wir wachsen geistlich, wenn wir diese Ermahnung haben. Lass uns auch bereit sein, Ermahnung anzunehmen, wenn uns jemand anspricht. Dass wir bereit sind, zu hören mit einem demütigen Herzen, mit einem belehrbaren Herzen. Mögest du uns bewahren, Herr, vor der Sünde, vor der Anfechtung, vor der Versuchung, ein Schauspieler zu werden und Christ zu spielen. Mögest du uns davor bewahren, unsere Sünden aufzeigen, dass wir Buße tun können und dass wir uns an unserer Beziehung zu dir und zu den Geschwistern erfreuen dürfen. Danke für dein Wort. Danke für deine große, unendliche Liebe und Gnade, die dadurch zum Ausdruck kommt. In Jesu Namen. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.